BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Diese Woche blicken wir mal wieder auf die Gründungsdynamik in Deutschland. Wir gehen der Frage nach, woran es liegt, dass wir zwar so viele Gründungen haben, was erfreulich ist, es zugleich aber wenig Unternehmen schaffen, in Deutschland wieder richtig groß zu werden. Die Regierung, allen voran Finanzminister Lars Klingbeil, haben ja eine neue Gründerzeit ausgerufen. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat eine Start-up- und Scale-up-Strategie vorgelegt mit immerhin über 150 Maßnahmen. Doch genügen diese Maßnahmen, um wirklich wieder einen Gründerboom in Deutschland auszulösen? Skepsis ist leider Gottes angebracht. Dabei fehlt es sicherlich nicht an guten Ideen, an fleißigen Menschen, an Menschen, die es anpacken wollen. Was müssten wir tun, damit in Deutschland wieder Großkonzerne entstehen können und nicht gute Ideen am Ende doch im Ausland landen? Dieser Frage gehen wir heute nach. Sie ist gerade angesichts der mangelnden Gründungsdynamik gesamthaft im Lande hochrelevant. Und ich denke, wir sollten uns diesem Thema widmen. Ich hoffe, Sie sehen das genauso. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir zur heutigen Ausgabe kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie Sie wissen, leben Podcasts von Hörern. Und insofern würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und wenn Sie ihn in der Podcast-App, mit der Sie den Podcast hören, auch entsprechend bewerten würden und vielleicht sogar einen Kommentar dazu schreiben. Dann wären auch andere Hörer auf diesen Podcast aufmerksam, was mich sehr freuen würde. Doch nun zu unserem heutigen Thema, der Frage, woran hakt es, dass wir einen Gründungsboom vielleicht haben, aber doch nicht es schaffen, im großen Umfang entsprechend Großkonzerne wieder in Deutschland zu entwickeln, wie wir das vor 100 oder über 100 Jahren geschafft haben. Mitte August hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil beim Branchendialog Ost im Finanzministerium eine neue Gründerzeit ausgerufen. Seine Diagnose war einfach. Deutschland mangelt es weder an Talenten noch an Ideen, sondern an einem geeigneten Ökosystem, um eigene Tech-Giganten zu entwickeln. Es mangelt also am geeigneten Ökosystem. Das finde ich bemerkenswert, denn wer hat denn die Hebel in der Hand, das Ökosystem zu verbessern? Richtig, die Politik. Die Politik kann das Ökosystem verbessern, und zwar nicht nur für Startups, sondern für alle Unternehmen. Man könnte auch von Rahmenbedingungen sprechen. Bereits 4 Wochen vorher, am 17. Juli, hat Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ihre Startup- und Scale-up-Strategie mit rund 150 Maßnahmen vorgelegt.
Jetzt muss aus diesem Kapital, aus dem Talent und aus dem Mut Wachstum werden. Dafür schaffen wir die Voraussetzungen. Deshalb haben wir die Startup- und Scale-up-Strategie zusammen mit vielen Bundesministerien genannt sein. Das Forschungsministerium, das Digitalministerium, das Finanzministerium oder auch das Arbeitsministerium auf den Weg gebracht.
Da könnte man denken, alles auf einen guten Weg. Gehalten. Leider nein.
Wir machen uns jetzt an die Umsetzung von 8 Handlungsfeldern und sage und schreibe 150 Einzelmaßnahmen, die von der Talentförderung, der Hochschulförderung, der Finanzierung, des Arbeitsrechts, des Beschaffungswesens bis hin zum Start als ersten Kunden viele Handlungsfelder und Ansätze umfasst. Danke noch einmal an die Kollegen für das Mittun.
Die Zahlen sind eindeutig. Wir haben viele Gründungen, es gelingt uns aber nicht, dieses zu skalieren. Und über die Größe des Problems spreche ich mit jemandem, der es wissen muss. Dem langjährigen Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds Alex von Frankenberg. Er hat in 20 Jahren rund 800 Startups finanziert, mehr als 200 Exits begleitet und immerhin 4 Unicorn-Beteiligungen zum Abschluss gebracht. Wie gesagt, mit ihm spreche ich, doch bevor schauen wir uns nochmal an, wie groß der Rückgang in Europa und Deutschland gegenüber den USA wirklich ist. Der Rückstand ist sauber dokumentiert, gemessen und bezifferbar. Bo Becker, Ephraim Ben-Melech und Joao Monteiro haben Anfang August eine Studie vorgelegt mit dem Titel The Value Gap, Europe Cannot Scale. Wie immer in den Shownotes verlinkt. Sie berechnen darin die Bewertungslücke zwischen amerikanischen und europäischen börsennotierten Unternehmen. Waren im Jahr 2008 die US-Unternehmen an der Börse etwa ein Drittel mehr wert als die europäischen, so ist der Vorsprung bis zum Jahre 2023 auf über 300% gewachsen. In absoluten Zahlen, dies entspricht einer Differenz von 34 Billionen Dollar, mehr als die gesamte amerikanische Wirtschaftsleistung in einem Jahr. Und die Lücke ist nicht nur auf Big Tech beschränkt. Die Autoren schreiben in ihrer Diagnose Folgendes.
Die Bewertungskluft ist breit angelegt. Sie beschränkt sich nicht auf wenige Superstar-Unternehmen und wird durch Unterschiede bei den Unternehmenswerten bestimmt, nicht durch die Anzahl der börsennotierten Firmen. Im Branchenvergleich ist der Abstand in forschungs- und entwicklungsintensiven Sektoren sowie in Branchen mit ausgeprägten Skaleneffekten besonders groß. Zusammengenommen deuten diese Befunde darauf hin, dass Friktionen an den Finanz- und Produktmärkten die Fähigkeit europäischer Unternehmen zur Skalierung einschränken.
Die Bewertungslücke ist breit, es ist nicht die Folge einiger weniger Superstars. Und sie ist am größten in forschungsintensiven Branchen und Sektoren, in denen Skaleneffekte zählen bzw. besonders relevant sind. Also genau dort, wo Europa und Deutschland traditionell stark wären. Chemie, Pharma, Maschinenbau. Wir haben die Ideen, wir haben die Fachkräfte, wir haben die Grundlagenforschung. Wir schaffen es nur nicht, daraus große Unternehmen zu machen. Woran liegt das nach Einschätzung der Autoren?
Warum gelingt es europäischen Unternehmen nicht zu skalieren? Sie können nur schwer über lokale Märkte hinauswachsen. Auf den Produktmärkten ist Europa nach wie vor entlang nationaler Grenzen zersplittert, sodass das Wachstum eines Unternehmens an die heimische Wirtschaft gekoppelt ist. Die europäischen Umsätze steigen nahezu im Gleichschritt mit dem Bruttoinlandsprodukt des Heimatlandes, eine Abhängigkeit, die es zwischen den US-Bundesstaaten so nicht gibt. Die entscheidende Hürde ist dabei nicht ein Mangel an Ideen oder Kompetenzen, sondern die Fähigkeit, das Geschäft zu skalieren.
Es ist der ökonomische Kernbefund. Ein europäisches Unternehmen wächst so groß, wie sein Heimatmarkt ist. Ein amerikanisches Unternehmen wächst so groß, wie sein Talent. Eine deutsche Firma verkauft nach Frankreich, nach Italien, nach Polen mit anderen Regeln, anderer Sprache, anderem Steuerrecht, anderer Zulassung und, wie wir wissen, neuerdings auch einer anderen Verpackungsverordnung bzw. einer Verpackungsverordnung, die eigentlich den Verkauf verhindert. Eine amerikanische Firma verkauft von Kalifornien nach Texas, ohne dass die Verkäufe an Kaliforniens Wirtschaftsleistung gekoppelt sind. Das ist der Preis der europäischen Fragmentierung. Die hätten wir in den letzten Jahrzehnten ändern können, wir haben es aber nicht getan. Und die Diagnose ist übrigens keine, die nur von außen kommt. In der deutschen Debatte spricht der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarktforschung der Bundesagentur für Arbeit seit Jahren bereits von einer sogenannten Erneuerungskrise. Ich hatte es in vergangenen Folgen bereits erwähnt. Seine These lautet: In der deutschen Industrie arbeiten nur rund 2% der Beschäftigten in Unternehmen, die in den letzten 5 Jahren gegründet wurden. Außerhalb der Industrie sind es über 7%. Das ist die eigentliche Krise. Es sterben nicht mehr Jobs als anderswo, würde er sagen. Es entstehen nur zu wenig neue. Ich würde sagen, es gehen natürlich viel zu viele Jobs unnötigerweise aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen, Lars Klingbeil würde sagen Ökosystem, verloren und es entstehen eben zu wenig neue. Und in der Industrie, unserem Herzstück, entstehen praktisch gar keine neuen Jobs und das ist natürlich dramatisch. Man kann jetzt sagen, wir haben einen volkswirtschaftlichen Schaden von 34 Billionen Dollar, wenn wir die US-Studie heranziehen, einfach deshalb, weil wir nicht entsprechend Marktkapitalisierung entwickelt haben. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Aber dass wir zurückgefallen sind gegenüber den USA, ist unstrittig. Und auch das haben wir bereits in vergangenen Folgen diskutiert. Ich denke auch an den Folgen zum Thema Kosten des Scheiterns. Das Ganze hängt mit vielen Faktoren zusammen, ist aber sicherlich auch ein Skalierungsproblem. Und an diesem Skalierungsproblem, da müsste die politische Debatte entsprechend einhaken. Genau das versucht auch die Wirtschaftsministerin mit ihrer Strategie. Schauen wir uns diese kurz einmal an.
Unsere Welt wird immer verrückter, auch wenn das vielleicht etwas populär ausgedrückt ist. Aber ein Blick in die Newsportale reicht, um dem subjektiven Eindruck etwas Objektives abzugewinnen. Das Weltgeschehen ist im Wettlauf mit sich selbst und übertrifft sich dabei scheinbar täglich. Diese Dynamik und die dahinter steckenden Ereignisse bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Energiepreise. Jeder merkt das. Schließlich geht es nicht nur an den Tankstellen hoch und runter. Bei Strom- und Gastarifen ist das ähnlich. In dieser Lage ist es wirklich schwer, unter den mehreren hundert Energielieferanten in Deutschland einen günstigen Anbieter zu finden und das jedes Jahr aufs Neue. Zum Glück hat Wechselpilot da den Überblick. Und mehr noch, Wechselpilot prüft regelmäßig Tarife, behält Fristen im Blick und kümmert sich um einen Wechsel automatisch und kontinuierlich. Aber keine Sorge, du behältst jederzeit die Übersicht. Du registrierst dich, teilst deine Tarifpräferenzen und Wechselpilot schlägt passende Tarife vor. Nach deiner Entscheidung geht dann alles seinen Gang und zwar dauerhaft. Wechselpilot kümmert sich jedes Jahr automatisch um den Tarifvergleich, den Wechsel und die Kommunikation mit dem Versorger. Im Ergebnis sparst du nicht nur Zeit, sondern auch ordentlich Geld. Der Großteil davon bleibt bei dir und Wechselpilot bekommt einen prozentualen Anteil für seinen Service. Die Gebühr basiert auf dem Erfolg, heißt, eine größere Ersparnis lohnt sich für dich und für Wechselpilot. Du zahlst nur dann etwas, wenn du auch wirklich sparst. Das ist fair. Für deinen ersten Wechsel bekommst du mit dem Code BTO20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Über den Link in den Shownotes kannst du es ausprobieren und das Energiethema danach vergessen, denn mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Quasi der letzte Stromwechsel deines Lebens. Übrigens, der TÜV sagt zu Wechselpilot sehr gut. Ein durchschnittlicher Haushalt spart ca. 360 Euro pro Jahr und über 400.000 durchgeführte Wechsel sprechen für sich. Mehr Informationen und den BTO-Code findest du in den Shownotes.
Am 17. Juli hat Katharina Reiche die Startup- und Scale-Up-Strategie der Bundesregierung vorgelegt. Sie umfasst rund 150 Einzelmaßnahmen. Unter anderem eine erweiterte Rolle für KfW Capital, die Wagniskapital-Tochter der Förderbank KfW. Rund 300 Millionen Euro für industrielle First-of-a-Kind-Anwendungen, also die Entwicklung zur Marktreife neuer Technologien. Hinzu kommen standardisierte Verträge für die Nutzung geistigen Eigentums als den Hochschulen. Reallabore und, auch das ist wichtig, die Möglichkeit, dass der Staat Direktvergaben machen kann bis 100.000 Euro. Reiche selbst nennt als Ziel, ich zitiere sie, ein Wirtschaftswunder. Ganz vieles von dem, was Frau Reiche hier vorgelegt hat, geht in die richtige Richtung. Aber reicht die Wirkung, um wirklich einen Unterschied zu machen? Reicht sie, um die Bewertungslücke aufzuholen? Das ist umstritten. Die schärfste Kritik kommt aber nicht von mir, sondern von Philipp Herrmann, dem Geschäftsführer des Innovationszentrums BRIC in Essen. In einem Gastkommentar von das Handelsblatt Ende Juli schrieb er Folgendes.
Reiches Strategiedokument ist solide, doch die entscheidende Frage lautet, reicht die Wirkung der insgesamt 152 Maßnahmen in Reiches Programm, damit Deutschland seinen großen Rückstand im globalen Technologiewettbewerb aufholt? Die Strategie bleibt darauf eine Antwort schuldig. Die Strategie beschreibt eine Arbeitsagenda für diese Legislaturperiode, aber kein Zielbild für 2035. Ohne solche Wirkungsziele werden die 152 Maßnahmen zu einer reinen To-Do-Liste, nicht aber zur nationalen Mission.
Herrmann bringt es auf den Punkt. Es ist eine Arbeitsagenda, aber keine Mission. Es ist kein Zielbild, es ist keine Zielzahl für Wagniskapital. Es gibt nicht einen Anspruch, wie viele globale Technologieführer Deutschland bis 2035 hervorbringen will. In seinem Gastkommentar formuliert Herrmann drei Bausteine für ein neues Wirtschaftswunder. Kapital, Forschung und industrielle Anwendung. Und er unterstreicht bei jedem Baustein, es fehlt nicht an Instrumenten. Es fehlt an dauerhaften Kapitalmotor, an Ausrichtung der Hochschulen auf unternehmerische Wirkung und an rechtssicheren Innovationsräumen. Das ist genau das, was ein Innovationszentrumchef sagt, wenn er das Problem täglich sieht. Vielleicht liegt das Hauptproblem aber auch weniger am Wirtschaftsministerium als im Finanzministerium. Ich denke, wenn Lars Klingbeil glaubwürdig von einer Gründerzeit reden wollte, dann kann er nicht gleichzeitig die Rahmenbedingungen verschlechtern, so wie er es in dieser Woche getan hat. Ich denke nur an die Steuererhöhungen. Die Steuererhöhungen sind natürlich Gift für die Rahmenbedingungen, sowohl von Startups wie auch von etablierten Unternehmen. Klingbeil sprach zwar von Steuererleichterung für Startups, aber wie gesagt, erhöht gleichzeitig den Spitzensteuersatz. Er redet von Wachstum, nimmt aber hin, dass die Staatsquote bereits bei über 50% liegt. Er will Wagniskapital fördern, verschiebt aber die längst überfällige Reform der Wagniskapitalbesteuerung immer weiter. Wachstum, das ist unstrittig, entsteht nicht dadurch, dass der Staat sich zusätzlich einmischt. Es entsteht dort, wo er sich zurückzieht. Ludwig Erhard hat 1948 das deutsche Wirtschaftswunder ausgelöst, indem er die Bewirtschaftung abgeschafft hat. nicht, indem er eine Bewirtschaftungsstrategie vorlegte. Klingbeil verwechselt Aktivität mit Wirkung. Ein vielgeteilter Beitrag auf X, vormals Twitter, hat es vor 3 Wochen sehr treffend zusammengefasst. Ich finde ihn so gut, dass ich an dieser Stelle vollständig zitieren möchte. Der Nutzer Nils Brechbühler aus Hannover schrieb dort, adressiert direkt an Lars Klingbeil, Folgendes.
Lieber Lars, du hast diese Woche eine neue Gründerzeit ausgerufen beim Branchendialog Ost, 3 Wochen vor den Landtagswahlen mit rund 50 jungen Unternehmen im Finanzministerium. Eine ausformulierte Strategie gab es noch nicht, dafür ein Zitat, das hängen geblieben ist. Dass Deutschland keine Tech-Giganten habe, liege nicht an mangelndem Talent oder Ideen, sondern an einem Ökosystem, in dem die Unternehmen nicht wachsen könnten. Ich verrate dir jetzt mal was, Lars. Du bist das Ökosystem. Denn Ökosystem klingt nach Wetter, nach etwas, das über einem Land liegt und das man betrauern kann. Dieses hier wurde beschlossen. Paragraph für Paragraph, Legislaturperiode für Legislaturperiode. Ich mach's dir konkret. Dass Deutschland keine Tech-Giganten hat, liegt daran, dass du 3 Monate auf eine Steuernummer wartest und in dieser Zeit keine Rechnung schreiben darfst. Es liegt daran, dass 1,5 Jahre später alles auf einmal kommt. Nachzahlung, rückwirkende Vorauszahlungen, nächste Rate hinterher und das Geld längst in Leuten und Wachstum aber steckt. Es liegt daran, dass die Herabsetzung dieser Vorauszahlungen beantragt werden muss, mit Prognose, beim selben Amt, das die Zahl gerade festgesetzt hat. Es liegt daran, dass du als Gründer erstmal recherchieren musst, welche Programme es überhaupt gibt, wer zuständig ist und wo du dich meldest. Danach schreibst du 20 Anträge bei einer Förderbank und belegst, dass dein Business Case nicht von einer KI stammt. Das alles vor dem ersten verkauften Produkt. Es liegt daran, dass es niemandem einfällt, mir bei der Gewerbeanmeldung einfach eine Checkliste in die Hand zu drücken, was jetzt kommt, wen ich anrufen muss, was mir zusteht. Eine Seite. Die Kommune weiß in diesem Moment als Erste, dass es mich gibt und sagt nichts. Es liegt daran, dass viele kommunale Wirtschaftsförderungen datentechnisch nicht mitbekommen, dass sich vor ihrer Haustür ein Unternehmen gegründet hat. Das Handelsregister ist öffentlich, man könnte es nach dem eigenen Ort filtern, stattdessen arbeitet man dort wie in einem Museum, nur ohne Führungen. Es liegt daran, dass wir im Vergaberecht am Kindertisch sitzen. Referenzen, Mindestumsätze, Verfahren über Monate. 77% der Startups sagen, das System bevorzuge systematisch die Etablierten. Die Großen teilen den Kuchen, wir lernen dabei, wie man Formblätter ausfüllt. Es liegt daran, dass 2025 über 2/3 aller Gründungen im Nebenerwerb passierten, weil sich niemand den ganzen Schritt traut. Es liegt an einer Staatsquote von 49,5%. Zur Erinnerung, in der echten Gründerzeit, auf die du dich berufst, gab es nicht einmal eine Sozialversicherung, die kam 12 Jahre später unter Bismarck. Damals wuchsen Unternehmen, weil der Staat noch nicht wusste, wie man das verhindert. Und es liegt daran, dass dein eigener Entwurf den Spitzensatz auf 47% heben soll. Du willst DAX-Konzerne aus Ostdeutschland. Mit welchem Personal eigentlich? Die Leute, die man dafür braucht, rechnen als Erste nach. Dein Vorschlag dagegen, Förderprogramme zielgerichteter ausgestalten. Im DIHK-Report wünschen sich 73% Bürokratieabbau, 61% ein einfacheres Steuerrecht. Besseren Zugang zu Förderprogrammen wollen 32%. Du lieferst Platz 3. Es ging auch einfach. Senkt die Unternehmenssteuern und lasst Gründern 3 Jahre Ruhe. Keine Körperschaftssteuer, keine Gewerbesteuer, kein Antrag, keine Kommission, kein Verwendungsnachweis. Weißt du, was der größte Hebel für unser Wachstum wäre, Lars? Kein Fonds, kein Programm, kein Dialog. Der Staat lässt uns in Ruhe. Und die SPD macht mal Pause von der Regierungsverantwortung. Das Ökosystem würde sich erstaunlich schnell erholen.
Zugegeben, Nils Brechbühlers Ton ist scharf. Aber jeder einzelne Punkt trifft ins Schwarze. Und die Zahlen, die er zitiert, stimmen auch. Ich dachte mir, es lohnt sich der Frage, genauer nachzugehen, weshalb wir uns so schwer tun mit der Skalierung von Unternehmen in Deutschland. Und deshalb habe ich mich mit Alex von Frankenberg verabredet, der 20 Jahre lang Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds gewesen ist, dem größten Seed-Investor in Deutschland.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits 2-mal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Alex von Frankenberg kommen, noch dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, Featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Alex von Frankenberg.
Dr. Alex von Frankenberg war 20 Jahre lang Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds KUS HTGF, dem größten Seed-Investor Deutschlands. In dieser Zeit hat der HTGF rund 800 Startups finanziert, mehr als 200 erfolgreiche Exits begleitet und 4 Unicorn-Beteiligungen zum Abschluss gebracht. Beteiligungen an Unternehmen mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Dollar. Im ersten Quartal 2026 wurde der HTGF-Fonds V1 als bester Seed-Fonds der Venture-Capital-Industrie weltweit gerankt. Von Frankenberg hat die deutsche Gründungsdynamik über 2 Jahrzehnte von innen gesehen. Mit den strukturellen Hindernissen, aber auch mit der Qualität der Gründerinnen und Gründer, die er im Gespräch selbst hervorhebt.
Sehr geehrter Herr von Frankenberg, lieber Alex, herzlich willkommen beim Podcast.
Ja, lieber Daniel, danke, dass ich dabei sein kann.
Alex, du warst 20 Jahre Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Du bist also ganz eng am Puls der Gründungsdynamik in Deutschland gewesen. Und jetzt feiern uns ja gerade, dass wir so viele Startups hatten wie, glaube ich, noch nie oder wie fast noch nie. Ich bin jetzt gerade in München, wo es aufnehmen. Es gibt in München, auch an anderen Orten gibt es wirklich tolle Initiativen, mehr Startups zu befördern. Gleichzeitig müssen wir irgendwie nüchtern auf die Wirtschaft gucken und müssen sagen, naja, wenn wir ehrlich sind, unsere Kernindustrien, die hatten wir alle schon, als wir noch einen Kaiser hatten. Insofern, was geht da schief? Ich meine, du hast es 20 Jahre lang probiert, das ist natürlich kein Vorwurf, aber warum stehen wir nicht besser da?
Also genau, ich habe 20 Jahre war ich Geschäftsführer halt der Gründerfonds. Wir haben 800 Startups finanziert, mittlerweile über 200 Exits, auch über 200 Ausfälle und ein paar ganz, ganz große Exits. Also 4 Unicorn-Exits und am Ende auch eine ganz tolle Performance. Der halt die Gründer von 1 ist im ersten Quartil der VC-Industrie weltweit gelandet. Und das spiegelt im Wesentlichen die tolle Qualität der Gründerinnen und Gründer wider und auch der Technologie. Da alles super.
Und was heißt eigentlich super? Wo sind denn die ganzen Weltkonzerne?
Ja, genau. Und also was passiert ist, also A hat die Gründerszene sich mordsmäßig belebt. Ganz, ganz viele tolle Gründungen in ganz vielen Bereichen. Also Software im Industrial Tech Bereich, vor allen Dingen auch in der Biotechnologie. Was tatsächlich geschehen ist, dass Leute, die gründen wollen, allerbeste Voraussetzungen haben in den ersten paar Jahren, in den ersten Finanzierungsrunden. Und was aber nicht passiert ist, und der Punkt ist, glaube ich, sehr, sehr zentral, es sind keine neuen sehr großen Unternehmen entstanden in Deutschland. Um es auf den Punkt zu bringen, es gibt nur ein einziges Unternehmen über 100 Milliarden, das ist SAP, die sind 1972 gegründet worden, 54 Jahre alt. Es gibt ein Unternehmen, gerade mal über 20 Milliarden Bewertung, das ist BioNTech, ganz knapp drüber. Und dann gibt's 4 weitere über 10 Milliarden. So, und das sind natürlich tolle Erfolge, tolle Renditen, die da für die Investoren, die investiert waren. Aber es gibt eben keine großen Unternehmen, die ihre Weltmärkte anführen. Die sind nicht entstanden.
Die Frage wäre jetzt, woran liegt das? Weil du hast ja gerade gesagt, dass die Technik gut ist, Leute gut sind. Und die Leute gründen scheinbar auch in Deutschland. Da könntest du auch sagen, die guten Leute gehen gleich in die USA zum Gründen. Also scheinbar gründen sie in Deutschland. Aber warum wird es denn in Deutschland nicht groß?
Genau, warum werden sie nicht groß? Also ein Punkt ist, da gibt es viele Punkte. Also ein ganz zentraler Punkt, es gibt keine leistungsfähige Börse. So, und der Punkt ist sehr zentral. Die Börse ist wie so ein Tor, so ein Gate, wodurch man durch muss, damit dauerhaft ein unabhängiges Unternehmen entsteht. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Also die VC-Investoren, Business Angels, Eigenkapitalinvestoren, die Startups finanzieren, die wollen irgendwann mal ihr Geld zurück. Und im Wesentlichen kriegen sie das nur zurück, wenn die Unternehmensanteile verkauft werden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Der Trade Sale, das Unternehmen, das Startup wird an ein anderes Unternehmen verkauft. Oder eben der Börsengang. Ich kann meine Anteile über die Börse verkaufen. So, wenn ich jetzt das Unternehmen, das Startup an ein anderes Unternehmen verkaufe, dann ist es weg. Dann geht's in diesem anderen Unternehmen auf. Es entsteht kein neues Unternehmen. So, neue Unternehmen entstehen nur, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber im Prinzip nur durch Börsengänge. So, und da sieht es halt ganz schlecht aus. Wir hatten im letzten Jahr eine Handvoll Börsengänge und im vorletzten Jahr noch weniger Börsengänge. Ich glaube, ich 4 oder 3 2024 und 5, 6 2027. Da entsteht einfach nichts Neues. So, das ist eine zentrale Voraussetzung. Ohne Börsengänge, ohne leistungsfähige Börse entsteht dauerhaft nichts Neues. So, jetzt die nächste Frage ist, woran liegt das? Das hat natürlich ganz, ganz viele Gründe. Wir haben einen total unterentwickelten Kapitalmarkt. Die Börse ist nicht gut angesehen. Ja, da gibt es ja sehr klare, nicht so positive Aussagen. Auch von politischer Seite, die sagt, also als Lindner da vor 2 Jahren dieses Thema Börsen, also Kapitalstock einführen wollte, da hat man gleich die Headline gesehen, Lindner verzockt die Rente am Kapitalmarkt. Also da wurde der Kapitalmarkt sozusagen negativ betrachtet. Da gibt's entsprechende Aussage von Politikern, die noch nie eine Aktie gehalten haben, also die sich distanzieren vom Aktienbesitz. Dividenden, vielleicht auch Zinsen, Aktienkursgewinne werden als leistungsloses Einkommen dargestellt, was völlig falsch ist, weil die Leistung ist erbracht worden, um zu sparen. Und wenn ich dann mein Erspartes an der Börse anlege, dann kriege ich eine Rendite dafür, dass ich auf meinen Konsum verzichte, Zinsen oder Dividenden, und dafür, dass ich gewisse Risiken eingehe. So, also es gibt sehr wenig Geld, was an die Börse fließt. Ja, also wir haben eben nicht die großen Kapitalstöcke, Endowments, aber eben vor allen Dingen auch nicht die kapitalmarktbasierte Rente, die eben dafür sorgt, dass ganz, ganz viel Geld hinfließt. Das fehlt dann für Börsengänge und da passieren halt keine Börsengänge.
Aber USA, ich meine, du hast gerade gesagt, der Kapitalmarkt fehlt. Jetzt habe ich natürlich zwei Punkte, wo ich einhaken will. Das eine ist, in den USA haben wir doch jetzt gerade beobachtet, dass es einen Trend gibt, dass die Startups viel, viel länger nicht an die Börse gehen. Ich meine, SpaceX jetzt das Extremfall mit einer Billionenbewertung, die wären ja früher, viel früher an die Börse gegangen. Oder auch OpenAI oder Anthropic oder andere, wo man sagt, okay, also scheinbar ist die Börse da nicht mehr so wichtig, sondern die Amerikaner können auch privat mehr Kapital mobilisieren als wir. Und die andere Frage ist dann doch auch, ja, selbst wenn wir jetzt einen funktionierenden Kapitalmarkt hätten in Deutschland, dann ist es ja trotzdem noch so, dass die Bewertungen scheinbar in den USA viel höher sind. Also ich habe mal verstanden, dass die, das ist ja so, du machst mal Finanzierungsrunden und ab einer bestimmten Größenordnung kommen ja schon die Angelsachsen rein. Ich glaube, da ist doch eigentlich schon das Problem. Da kommen die angelsächsischen Kapitalgeber ein. Die angelsächsischen Kapitalgeber sagen dann, wir wollen ein richtiges Exit haben, wo wir Geld verdienen. Wenn wir jetzt in die deutsche Börse kriegen wir, keine Ahnung, 20 Mal Umsatz, und in den USA kriegen wir 100 Mal Umsatz. Weiß nicht, was ist die Größenordnung? Da gehen wir in die USA. Also ist es einfach so einfach getan, damit zu sagen, ach naja, wir brauchen eine bessere Börse, eine bessere Börsenkultur?
Hey, das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Genau, hinreichend ist praktisch der Weg zur Börse. Ich muss natürlich auch groß und börsenreif werden. Und je später die Börsengänge stattfinden, desto größer und börsenreifer muss ich natürlich werden. So, und da fehlt es natürlich auch an ganz vielen Stellen in Deutschland. Einmal natürlich das Thema Kapital. Ich brauche ganz, ganz viel Geld, um sozusagen so groß und leistungsfähig und eine marktführende Position einzunehmen, damit ich dann auch an die Börse gehen kann. Kapital ist die eine Seite. Da gibt es noch mehrere Seiten. Die andere Seite ist, ich muss wachsen. Also ich muss skalieren. Und da gibt es viele, viele Beispiele von angelsächsischen, amerikanischen, aber auch englischen, sehr vergleichbaren Startups. Trade Republic und Robinhood, die sind ungefähr gleichzeitig gegründet worden. Trade Republic, deutsches Unternehmen, Robinhood, amerikanisches Unternehmen. Robinhood ein Vielfaches, dann schon auch an der Börse bewertet. Also Vielfach größer geworden in der Bewertung, aber auch vielfach größer in Umsatz und Gewinnen. Number 26 und Revolut. Number 26, 2 Jahre älter als Revolut. Bewertung von Number 26 irgendwie zwischen 5 und 10 Milliarden, Revolut 75 Milliarden. So, warum? Weil sie natürlich viel größer geworden sind und viel auch profitabler geworden sind. Woran liegt das? Wir haben natürlich in den USA einen viel, viel homogeneren Markt, der sehr viel schneller skaliert. Ich war jetzt im April in den USA, da sind wir so ein bisschen durch die Nationalparks gereist und mir ist wieder aufgefallen, wie gleich alles ist in Amerika. Was meine ich damit? Wenn man in ein Restaurant geht an der Westküste oder an der Ostküste, das Ritual im Restaurant, man hat gegessen, die Waitress kommt oder der Waiter kommt, fragt nach dem Dessert, man sagt dann nein, 3 Minuten später kommt der Check. Whenever you're ready, no hurry. Ja, also es heißt, mach mal langsam deinen Platz frei, obwohl sie es genau anders formulieren. Das ist überall gleich. Ja, die Städte sehen gleich aus, die Fastfood-Restaurants sind gleich, die Malls sehen gleich aus. Das ist schon alles sehr, sehr ähnlich. Europa nicht. Ja, eine Stadt in Portugal sieht anders aus als eine Stadt in Skandinavien. Das ist ja das, was Europa auch sehr, sehr attraktiv und auch sehr lebenswert macht, sehr, ja, kulturell sehr bereichernd. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, weil es eben so homogen ist, skalieren die amerikanischen Märkte sehr viel schneller. So, jetzt habe ich einen größeren Kapitalmarkt, habe ich mehr Geld. Das heißt, selbst wenn ich in den USA später starte, bin ich viel schneller und nehme halt ganz schnell eine Nummer 1 Position ein. Warum ist es so entscheidend mit der Nummer 1 Position? Es gibt halt Winner-Takes-it-all-Märkte. Das heißt, 1, 2, 3 Gewinner und sonst nix. Da gibt es ein paar extreme Beispiele. Microsoft Windows ist der Winner-Takes-it-all-Märkte bei Betriebssystemen für PCs. Bei Betriebssystemen für Handys haben wir Android und iOS. 2 Gewinner, alles andere ist verschwunden. Das heißt, ich muss Nummer 1, vielleicht Nummer 2 oder 3 werden, sonst gibt's gar nichts. Alle anderen verschwinden. Also nicht nur sind nicht richtig profitabel, sondern verschwinden. So, und dann ist es entscheidend, dass ich auch Nummer 1, 2 oder 3 werde. Sonst bin ich weg. Und das gelingt uns eben in Europa, in Deutschland sehr viel schwieriger, weil der Markt nicht so homogen ist. Ich kann operativ nicht so schnell wachsen. Und ich habe natürlich dann auch weniger Benzin im Tank. Ich habe nicht so viel Zugang zu Kapital, um dann richtig Gas zu geben.
Ja gut, aber das heißt dann, wäre meine Quintessenz, wir können das Gespräch beenden. Wir sollten einfach aufhören, irgendwelche Strategien zu entwickeln, wie die Bundesregierung, die Startup- und Scale-Up-Strategie. War ja sowieso sinnlos, weil wir kleineren Markt haben, fragmentierter sind, weniger Kapital. Move on, hier gibt es nichts zu sehen. Die guten Gründer gehen gleich in die USA, wenn sie smart sind, haben sie keine Wechselsteuer. Und die anderen, die gehen dann hinterher später über in die USA, wenn eben die US-Kapitalgeber sie rüberziehen.
Hey, genau, also Gespräch war gar nicht beenden und ich glaube, die staatliche Startup-Förderung, die ist jetzt nicht falsch. Im Gegenteil, die hat in den letzten 20 Jahren super viel erreicht. Ja, vor 20 Jahren, als der Heidi Gründerfonds gestartet ist, da gab es gar nichts. Da gab es irgendwie 20, 25 VC-finanzierte Unternehmen in ganz Deutschland pro Jahr. Also praktisch nichts. Und heute gibt es viel mehr, der ganze Venture-Capital-Markt ist gewachsen und so weiter. Da hat sich eine super leistungsfähige Startup-Gründerszene, also praktisch Company-Builder und Angels und VCs und so weiter, ganz viel entwickelt. Und wir haben da auch aufgeholt. Der Punkt ist mir wirklich wichtig. In den frühen Phasen sind wir in Deutschland und Europa auf der Augenhöhe mit den Amerikanern. So. Wo ist der Abstand größer geworden, sozusagen in der Spitze bei den ganz, ganz großen erfolgreichen Unternehmen? So, jetzt um den Punkt zu adressieren, können wir da aufhören? Nee, im Gegenteil, wir müssen da umso mehr weitermachen, aber eben diese Punkte adressieren. So, vielleicht nochmal ergänzend zum Thema Kapital und Skalierungsfähigkeit, Mindset. Wir müssen den Willen haben, Nummer 1 zu werden. Und nicht sagen, ja, wenn wir irgendwie starten oder wenn wir viele Startups hervorbringen, was an sich nicht falsch ist, aber es ist nicht ausreichend. Viele Startups und aus vielen Startups entwickelt sich dann vielleicht eine Spitze, aber wir müssen es auch wollen. Ich hatte mal letztes Jahr die Gelegenheit, Olli Kahn auf einer Konferenz 10 Minuten sozusagen zu zweit zu sprechen. Und da habe ich ihn gefragt, warum ist der FC Bayern dauernd praktisch kontinuierlich Nummer 1 und andere Vereine in der Fußball-Bundesliga der Männer, die kommen nach oben und rutschen dann wieder runter. Oder andere Vereine kommen gar nicht nach oben. Und dann hat er gesagt, es ist der unbedingte Wille und dem ist alles untergeordnet, Nummer eins zu sein. Und das sehen wir auch jetzt beim FC Bayern. Wenn man da nicht mindestens zwei Titel holt als Trainer, fliegt man raus. Also wirklich maximaler Anspruch und maximale Unzufriedenheit, selbst wenn man alles Mögliche erreicht. Und das fehlt uns. Wir haben andere Themen, die per se nicht falsch sind, die aber sozusagen der Performance übergeordnet sind. Um es mal auf den Punkt zu bringen, die Bürokratie, die Regulierung definiert die Performance. Da wird reguliert und daraus leitet sich dann der Performance-Rahmen ab. Es muss genau andersrum sein. Der Performance-Rahmen muss die Regulierung ableiten. Das heißt, die Prämisse muss sein, ich will Nummer eins werden. Und damit ich Nummer eins werde, brauche ich halt eine entsprechende Regulierung, brauche ich entsprechende Infrastruktur, brauche ich entsprechende staatlichen Support, Rahmenbedingungen, alles Mögliche. Und das ist das, was wir nicht haben. Wir haben andere Themen, die nicht falsch sind, die aber zu wichtig sind im Kontext der Performance. So, wenn die Performance halt Nummer 5 ist in der Themenprioritätenliste, dann ist sie halt Nummer 5, dann werde ich halt nicht Nummer 1.
Ja, klar, wobei ich dazu sagen würde, ich bin jetzt kein Fußballfachmann, aber ich hätte mal getippt, dass der Bayern München natürlich auch von den tiefen Taschen profitiert.
Ja, das
ist halt und ich würde fast sogar noch weitergehen und sagen, dass deshalb, und ich würde sagen, das ist das Gute für Bayern München, dass sie haben das einzige Geld. Ich glaube aber, dass es ein gewisser Fluch ist, weil es mangelnde Wettbewerb in der Bundesliga macht sie auch schwächer international. Würde ich jetzt mal, ich bin Laie, ich würde mal sagen, so, weil die Engländer, das ist ja ganz witzig, die Engländer haben eine viel intensivere Premier League, wie mein Verständnis, was ihnen da zusammenhängt, dass es eben da sehr viele Vereine gibt, sehr viel Kohle.
Genau, es ist ein Henne-Ei-Problem. Damit ich halt auch europaweit Nummer eins bin, brauche ich natürlich auch ganz viel Kapital, brauche ich ein großes Stadion, brauche ich große Werbeverträge, muss ganz viel Geld reinfließen. Und ja, wenn ich dann sozusagen signifikant drunter liege, dann habe ich da auch keine Chance. Und wenn ich auch keinen guten Wettbewerb habe, dann fehlt sozusagen dieses letzte Quäntchen Anstrengung. Und tatsächlich aus einem relativ schwachen Ökosystem Bundesliga entstehen natürlich dann weniger Champions-League-Siege wie aus einem stärkeren und besser finanzierten englischen oder italienischen oder spanischen Ökosystem. Und das ist genau das Thema, was in der Startup-Szene auch der Fall ist. Das Ökosystem ist an sich, also relativ zu der Vergangenheit, sehr, sehr stark geworden. Aber es ist eben nicht stark genug. Es fehlen eben diese großen Erfolge. Und du hattest gerade SpaceX erwähnt. SpaceX geht an die Börse. Und da wollen wir jetzt nicht über Elon Musk reden und über die Überbewertung. Was passiert in der ersten Woche nach dem Börsengang? SpaceX kauft ein Startup, 5 Jahre alt, für 60 Milliarden. So, und dieses Ökosystem, ein Category Leader nach im Rahmen eines erfolgreichen IPOs, pumpt 60 Milliarden Exit-Erlöse über eine Akquisition in das Startup-Ökosystem rein. Das gibt's hier nicht.
Ja, nee, klar. Ich meine, vor allem ist ja so, sie schaffen ja selber Geld. Ich meine, sie schaffen hohe Valuations. Mit hohen Valuations haben sie quasi eine Währung geschaffen. Wenn sie das mit Aktien bezahlen zum Beispiel, haben sie eine Währung geschaffen, mit der sie andere Assets kaufen können, noch stärker werden. Ich meine, wir sehen es ja aber auch generell auch bei anderen Großen. Ich denke mal an Google oder andere. Die kaufen noch ganz viele Firmen auf. Ist das nicht auch ein Grund dafür, dass quasi es weniger Startups jetzt gibt, weil die quasi staubsaugermäßig alles aufkaufen, bevor es relevant wird?
Die kaufen ganz, ganz viel früh auf, bevor es relevant wird. Die kaufen dann aber auch, ich meine, Google hat ja jetzt irgendwie vor ein paar Monaten ein israelisches Startup IT Security für irgendwie 30 Milliarden gekauft. Die kaufen natürlich dann auch die ganz, ganz, also die späteren sehr großen Sachen auf. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Warum sind diese großen Category Leader so wichtig? Ja, die sind ja kein Selbstzweck. Die sind natürlich ein ganz relevanter Teil des Ökosystems, was zum Beispiel über Akquisitionen das Ökosystem wieder befördert. Da haben wir hier SAP und SAP hat schon mehrere Akquisitionen im Milliardenbereich getätigt. Und that's it, im Softwarebereich. Mehr haben wir nicht. Mhm. Wir haben nur einen einzigen relevanten Käufer in Deutschland, SAP. Das ist das letzte Unternehmen, was eben die 100 Milliarden sozusagen geknackt hat. Es ist aber auch, ich meine, ein anderes Thema vielleicht, also warum sind diese großen Erfolge so wichtig? Die sind auch Vorbilder. Anderes Beispiel aus dem Sport. Es gab die ewige Schallmauer, 2-Stunden-Marathon. Da gab es so ein künstliches Rennen, wo vor 2-3 Jahren, weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, einer, Kipchoge, die 2 Stunden geknackt hat. Zählt nicht als Weltrekord, weil es ein künstliches Rennen war, kein offizieller Straßenlauf. So, was ist jetzt vor kurzem passiert? ich weiß nicht, ich glaube, es war in London oder irgendwo, ich glaube in London, schnelles Rennen. Da sind die ersten zwei des Rennens gleich unter 2 Stunden gelaufen. Und der dritte ist knapp über 2 Stunden gelaufen, immer noch Weltrekord. Was ist das für ein Effekt? Ist der Vorbildeffekt. Man sieht, es geht und dann schafft man es auch. Und sowas ist eben auch wichtig für Startup-Ökosysteme. Man sieht, ich kann ein IPO für 100 Milliarden, 500 Milliarden, 1000 Milliarden machen und dann mache ich es auch. Dann verkaufe ich nicht bei 500 Millionen oder bei 1 Milliarde.
Jetzt haben wir die Theorie gut erläutert und wir verstehen, warum die Amerikaner so gut sind und wir verstehen, warum sie schlecht sind. Haben wir überhaupt Hebel in der Hand, das zu ändern, oder sagen wir einfach die Fragmentierung, das mangelnde Kapital, das mangelnde Commitment der Gesellschaft, das ist einfach nicht zu überwinden. Also im Motto, wir haben jetzt zwar hier tolle Initiativen wie die TUM, da werden viele hunderte Startups rauskommen, aber die Startups werden am Ende alle irgendwie aufgekauft werden. Das mag dann zwar die Gründer reich machen, dann fließt vielleicht Geld rein nach Deutschland. Das mag vielleicht den Starter freuen, weil er viel Steuern kassieren kann, aber es ist nicht das, was unsere sterbende alte Industrie ersetzt.
Genau, also den Hebel, den wir in der Hand haben, ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir eine leistungsfähige Börse haben, dass es überhaupt mal mehr Börsengänge gibt. Da gibt es in der aktuellen Startup-Strategie 2 kleine Bemerkungen dazu. So, was es nicht gibt, ist eine Aussage, dass man sagt, wir wollen nicht 5 Börsengänge haben, wir wollen 15, 20, 30 Börsengänge. Also eine klare auch Zielsetzung, dass man sagt, wir haben hier ein Ziel und darauf arbeiten wir hin. Ja, also gibt's nicht. Und was wir dafür brauchen, und den Hebel haben wir natürlich auch in der Hand, dass viel mehr Geld Richtung Börse fließt. Also sowohl privates Geld von Leuten. Beispiel Schweden. Schweden hat diesen Hebel betätigt vor 30, 40 Jahren. So, was haben die gemacht? Die haben eben diese dritte Säule. Ich spare über die Börse langfristig für meine Altersvorsorge. Was haben sie auch gemacht? Die haben gesagt, die Kursgewinne, die da entstehen, sind steuerfrei. Ja, also Aktien, Kursgewinne werden versteuert, aber wenn ich jetzt in Schweden über Aktien für meine Altersvorsorge spare, dann sind die Kursgewinne steuerfrei. Den Hebel haben wir in der Hand, können wir machen. Wir können auch auf der institutionellen Seite das Thema Börse sehr viel progressiver begleiten. Es gibt eine Aussage vom Allianz-Chef Bäte, ich glaube, das ist 2 Jahre her, wo er gesagt hat, ja, die Allianz hat ihre Aktienquote halbiert aus regulatorischen Gründen. So, also wir können die Regulatorik erleichtern, dass auch mehr institutionelles Kapital an die Börse fließt. Ja, Mark-to-Market. Also ein Thema, wenn ich als institutioneller Versicherer in der Börse investiere und zum Jahresende stehen die Kurse ein bisschen niedriger, dann muss ich die Verluste realisieren. Wenn ich eine langfristige Perspektive habe, dann weiß ich, dass langfristig schon so ist, dass die Aktien steigen und dann muss ich den Verlust vielleicht nicht realisieren oder abbilden in der Bilanz. So, dann Kapitalmarkt. Wir haben einen fragmentierten Kapitalmarkt in Europa. Ja, Kapitalmarktunion. Und dann gibt es natürlich Eitelkeiten. Ja, wer hat jetzt die führende Börse? Frankreich, Italien oder Deutschland oder vielleicht sogar am Ende noch England? Ja, irgendeiner ist völlig wurscht, wer. Hauptsache, wir haben's. Ja, aus einer politischen Sicht vielleicht nicht so ganz egal. So, dann können wir das Thema privates Kapital stärker mobilisieren. Der Staat macht sehr viel. Und das ist auf der einen Seite sehr positiv. Ja, Venture Capital Förderung, Startup Förderung und so weiter. Das ist, darin begründen sich viele, viele Erfolge, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Vielleicht macht er auch ein bisschen zu viel. Was meine ich damit? Jeder staatliche Euro hätte auch ein privater Euro sein können. Das heißt, wir müssen schaffen, auf staatlicher Seite viel mehr privates Kapital zu mobilisieren und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle den öffentlichen Euro zurückzunehmen und dann Platz zu machen für den privaten Euro. Und das Thema Ambition. Auf jeden Fall Mindset. Wir wollen Nummer 1 werden. Wenn wir damit ein Problem haben, Nummer 1, dann ja, es ist vielleicht unangenehm und wenn ich gewinne, dann nur auf Kosten von anderen, ja, dann gewinne ich halt auch nicht.
Das ist ja Quatsch, ja, klar. Das verstehe ich, das ist blöd. Das ist aber leider eine andere Diskussion, die wir haben, die über dieses Nullsummen-Denken. Aber jetzt mal ganz, ganz konkret. Also wir haben gerade gesprochen über Finanzierung. Ein anderes Thema ist auch sicherlich auch Bürokratie. Ich meine, du hast angesprochen, wir sind fragmentiert in Europa. Es gibt doch dieses 28. Regime. Also ist das nicht so eine Sache, wo man sagen könnte, da gibt es sozusagen Hoffnung auf EU-Ebene, dass man quasi dann zwar einen nicht so homogenen Markt hat wie die USA, aber auf einen Schlag eben den europäischen Markt hat, obwohl er eben sonst kulturelle Unterschiede hat.
Ja, absolut. Und da gibt's halt viele kleine Sachen, die man eben zur Kenntnis nehmen muss. Beispiel Datenschutz. Facebook hat 4 Angebote abgegeben, StudiVZ zu kaufen. StudiVZ, für die älteren Hörer, erinnern Sie sich vielleicht noch?
Ja, für mich.
War mal ganz toll. Ein Jahr jünger als Facebook. Das erste Angebot war 10% der Anteile von Facebook. Das wären heute 150 Milliarden. Dann 5 und 2x1. So, und die jungen Studenten, die StudiVZ gegründet haben damals, die haben sich dann für ein Cash-Angebot, damals von Holzbrink, entschieden und eben das Geld genommen, was ein bisschen weniger war sogar, und eben nicht die Anteile.
Das ist ein Grund dafür, warum wir so die Self-Made-Milliardäre in Deutschland haben.
Warum hat damals Facebook so viel geboten, 10% der Firmenanteile? Weil StudiVZ war kleiner, ist stärker gewachsen. Stärker gewachsen. So, zack. Hatte da irgendwie tolles Setup. Zack, stärker gewachsen. Und ist natürlich eine mega Bedrohung gewesen. So, warum sind dann die Angebote runtergegangen? Von 10 auf 5 auf 1%. Weil StudiVZ plötzlich nicht mehr so stark gewachsen ist. Warum? Weil nach der Übernahme durch ein sehr solides, tolles, deutsches, mittelständisches Familienunternehmen alle Regeln eingehalten worden sind. Und eine Regel war Datenschutz. Zu Recht. Regeln müssen auf der einen Seite eingehalten werden. Auf der anderen Seite, was passiert? Die Wachstumsgeschwindigkeit ist zurückgegangen, weil ganz viele Entwicklerressourcen damit beschäftigt waren, alle Regeln einzuhalten. Und damit ist der Wert gesunken. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Ich sage mal, kontrolliertes Regelbrechen. Natürlich jetzt nicht ganz, ganz schlimme Regeln, aber kontrolliertes Regelbrechen im Kontext der Performance. Facebook übernimmt WhatsApp und hat dann irgendeine fette Kartellstrafe bekommen für das Brechen der Regel der WhatsApp-Integration zu Facebook. Und die Strafe, die irgendwie dreistelliger Millionenbereich war, war deutlich niedriger als der Nutzen, der durch die Integration entstanden ist. Die Amerikaner sehen es unter einer Business-Sicht. Das hat natürlich auch so ein bisschen, ist vielleicht nicht ganz ideal, aber das Ergebnis ist Nummer 1.
Vielleicht nochmal ganz kurz auf den ersten Schritt zurückzukommen, also dem Thema Transfer aus der Forschung. Da sagst du ja, das ist besser geworden, wir mobilisieren mehr, wir schaffen mehr Ausgründungen aus Fraunhofer, aus Max Planck, aus den Universitäten. Oder sagst du, auch dort sind wir noch gar nicht dauerhaft sein sollten?
Also das ist sehr, sehr schwer für mich, nicht nur positiv zu sehen, weil ich habe die 20-Jahres-Perspektive. Vor 20 Jahren gab es nichts. Da gab es super wenig Gründungen und damit auch super wenig Transfer aus Hochschulen und Forschungsinstituten. So, und über die Jahre, und zwar auf allen Ebenen, ist da super mega viel entstanden. Ich glaube 98, so rum, oder 97, gab es den ersten Lehrstuhl für Entrepreneurship in Deutschland. Jetzt weiß ich nicht, wie es heute gibt, aber bestimmt einen ordentlichen zweistelligen Anzahl von Entrepreneurship-Professuren. So, es gab keine Transferstellen. Jetzt gibt es ganz viele Transferstellen. An den Forschungsinstituten Fraunhofer und Helmholtz, Max Planck, sind Spin-off-Einheiten gegründet worden, die auch überlebt haben. Also die gibt es dann immer noch und die machen dann einen Riesenjob und haben auch große Erfolge generiert. So, das heißt nicht, dass es dann nicht noch besser werden kann. Das ist aber letztlich, also da kann man auch noch mehr machen und da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele tolle Technologien, die in der Schublade liegen bleiben, weil sie sozusagen nicht aufgegriffen werden. Da kann man noch mehr machen. Absolut. Will ich nicht damit sagen. Da ist ein Riesenjob gemacht worden und der kann aber, wie alles, kann man immer noch besser machen. Ist aber nicht der Bottleneck. Der Bottleneck ist, wie mache ich aus diesen vielversprechenden, sehr, sehr guten Technologien und Startups, die die ABC-Runde hingekriegt haben, wie mache ich daraus Weltmarktführer? Das ist der Bottleneck. So, warum ist das so wichtig? Das hat Vermögenseffekte. Nvidia, 92 gegründet, also schon ein bisschen älter auch, 5.000 Milliarden wert. Das Durchschnittsvermögen, da gibt es unterschiedliche Quellen, der Deutschen irgendwie 130.000. Mal 84 Millionen, da komme ich auf 13 Billionen. Nvidia 5 Billionen. Das heißt, der Vermögenseffekt von einem Nvidia in Relation zu dem, was alle Deutschen haben, 13 ungefähr, ist irgendwie so knapp 40%. ein Unternehmen. Es hat einen riesen Vermögenseffekt. Und mit den Vermögenseffekten gibt es Steuereffekte, gibt es weitere Wohlstandseffekte, gibt es Ökosystemeffekte, gibt es pfadabhängige weitere Entwicklungen. Ja, klar, Nvidia macht irgendwelche Prozessoren und plötzlich zack, KI. Also das ganze KI-Ökosystem hängt unter anderem an Unternehmen wie Nvidia. Also es hat gigantische Folgeeffekte. Warum haben wir keine gescheite Halbleiterindustrie in Deutschland? Hat mir mal ein Professor für Halbleiterdesign erklärt, weil wir keine starke Softwareindustrie haben. Weil Halbleiter, auch wenn es Hardware ist, ist eigentlich ein Software-Business. Weil das ganze Thema Halbleiterdesign hängt letztlich an den Software-Skills. Das heißt, keine starke Software-Skills oder nicht ausreichend starke Software-Skills, keine gute Halbleiterindustrie, keine gute KI-Industrie. Das ist fahrtabhängig. Das heißt, viele zukünftigen Entwicklungen hängen daran, dass man es wirklich schafft, Nummer eins zu werden. Das ist das, was fehlt. Also Ausgründungen, super, unglaublich stark geworden. Kann man sicher noch sehr viel besser werden. Sicher noch Potenzial. Aber es ist nicht der Bottleneck.
Und wie ist es mit Start-ups-Nachfrager? Ich meine, gerade jetzt im Bereich der Verteidigungs-Startups wird dann wieder gesagt, der Start-ups-Nachfrager könnte das Ökosystem deutlich fördern. Quasi, wenn der Staat eben auch Start-ups mit bei den Aufträgen berücksichtigt, dann haben die quasi entsprechend leichteren Zugang zum Kapital, weil sie im Prinzip schon Aufträge vorweisen können. Und so könnte man ja dann zumindest die Defense-Startups da schon groß machen und auch hier halten.
Ja, also die Aussage ist richtig, offensichtlich. Ja, wenn der Staat gibt ganz viel Geld aus, Staatsquote über 50%, und wenn dann Teil des Geldes zu Startup fließt, dann profitieren davon, können die da wachsen und so weiter. Die Aussage ist richtig und sie ist gleichzeitig auch nicht ganz richtig. Warum ist sie nicht ganz richtig? Also viel wichtiger wäre es, wenn die Wirtschaft der Nachfrager wäre. Und das ist ein großes Problem. Wir haben eine stagnierende Wirtschaft oder eine schrumpfende Wirtschaft seit 2019. Das Bruttosozialprodukt stagniert, der Staatsteil wächst, also schrumpft der private Teil. So viel wertvoller wäre es, wenn in einem freien Wettbewerb, in einer freien Marktwirtschaft die Nachfrage von der privaten Seite auf die Startups trifft. Ja, das ist die gesunde, dauerhaft, sagen, nachhaltige Nachfrage.
Ja, gut, also im Defense-Bereich ist ja normalerweise der Staat der einzige Käufer.
So, genau. So, jetzt, was ist das Problem beim Staat? Also, es ist auch manchmal ein Problem bei vielen Großaufträgen von der Großindustrie. Die Dinge kommen, aber dann anders oder später. Oder kommen irgendwie mit so ein bisschen Ballast mit irgendwie so ein bisschen Regulierung. Ja, ich brauche dann muss irgendwelche Quoten erfüllen, damit ich einen Auftrag kriege. So, der Staat als Nachfrager, das ist ja vielleicht auch eine gewisse künstliche Nachfrage, die vielleicht auch ein bisschen reduziert werden sollte, weil wir vielleicht ein bisschen weniger Staatsausgaben haben sollten in Deutschland. Also ein bisschen weniger als über 50%. So, Defense ist zyklisch. Wir wünschen uns alle, dass die Kriege zu Ende gehen. Ukraine, Iran, alles Mögliche. Was passiert dann, wenn die Kriege, so wie wir es uns wünschen, vielleicht mal vorbei sind? Die Nachfrage geht natürlich nicht auf Null. Ja, wir müssen immer noch hier nachholen und aufbauen und so weiter. Aber sie wird eben weniger dynamisch wachsen, als wir es vielleicht annehmen. Sieht man am Aktienkurs, Rheinmetall hat sich halbiert. Zack. So, das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Zyklische Märkte, also großer Boom und dann geht's zurück. Ganz schlecht für Startups. Das ist für alle schlecht. Warum? Wir bauen Kapazitäten schnell auf, aber sind halt nicht so gut, die Kapazität wieder abzubauen. Sagst du ja oft auch in deinem hier, die Kosten der Anpassung sind halt hier zu teuer, weil es langsam ist und aufwendig. So, und das heißt, wenn wir hier uns zu sehr auf Rüstung verlassen und dann aber hoffentlich ein bisschen weniger gebraucht wird, dann zerlegst die Startups vielleicht. Anderer Punkt, Exit-Märkte. Wer kauft die dann? Die Amerikaner? Vielleicht, wenn sie es dürfen. Die Europäer? Vielleicht, wenn sie es dürfen. Die Deutschen? Da gibt es nicht so viele. Das heißt, das Startup-System könnte im Bereich Defense sehr stark unter fehlenden Exit-Möglichkeiten leiden. In dem Kontext vielleicht nochmal eine wichtige Info. Wer kauft überhaupt Startups? Ab 20 Millionen, das ist jetzt eine HTGF-Statistik, die ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell, ab 20 Millionen Kaufpreis gehen 84% ins Ausland. Die deutsche Industrie kauft nicht. Aus verschiedenen Gründen. Bei den Kleinen schon eher, bei den Großen praktisch gar nicht. Bei den Milliarden-Exits kein einziges deutsches Unternehmen als Käufer. So, wenn das für Rüstung auch gilt, dann landet alles im Ausland. So, und wenn das aber politisch schwierig ist, dann gibt es keine Exits. Dann sind wir wieder bei der Börse.
Ja gut, ich höre so zu und denke mir so, ja, also wir haben immer noch gute Grundlagenforschung, wir haben immer noch gute Universitäten, es gibt motivierte Menschen, die ausgründen, die Gründung machen. Aber eigentlich habe ich jetzt noch nicht so richtig gehört, wie es besser wird. Weil ich meine, die Börse, ich bin ja alt, ich meine, das war schon vor 40 Jahren ein Thema. Das ist ja kein neues Thema, dass man die Börse fördern möchte in Deutschland. Da gab es zwischendurch dann mal einen neuen Markt. Das war dann vielleicht am Ende vielleicht nicht so erfolgreich. Telekom war sicherlich sehr schädlich, der Börsengang Telekom damals. Aber ich höre so zu und sagte so, ja gut, wir werden weiterhin quasi eine Pipeline bilden an guten Ideen, guten neuen Geschäftsideen, die aber dann letztlich Investoren aus dem Ausland reich machen. Und die Gründer hier immerhin.
Genau, und die Gründer, und da entsteht natürlich sehr viel Know-how, und das Know-how bleibt natürlich, das bleibt dann schon auch in Deutschland. Die Unternehmen wandern nicht physisch ab. Also ganz bei ganz vielen Exits, die ins Ausland sozusagen gegangen sind, da bleiben die Unternehmen da und wachsen vielleicht auch noch in Deutschland. Nur der Hauptinnovationsimpuls, der landet halt dann letztlich beim Käufer. Ja, die Startups werden ja gekauft, nicht für den Cashflow, den sie mitbringen, weil den bringen sie nämlich gar nicht mit, sondern die werden gekauft wegen der Innovation, und die landet dann letztlich, wenn es gelingt, beim akquirierenden Unternehmen. So, Börse, ich meine, man könnte einfach mal erzählen in der Schule und an den Universitäten, und zwar nicht nur in BWL und VWL, man könnte einfach mal erzählen, welche Renditen selbst die deutsche Börse bringt, nämlich in den letzten 40 Jahren 8-9% pro Jahr. So, da gibt es den neuen Markt, dann gibt es die Telekom und Wirecard. Das wird erzählt, was aber nicht erzählt wird, dass die durchschnittliche Rendite im DAX bei 8-9% liegt. So, und das muss man erzählen. Und dann wird klar, dass die Anlage am Aktienmarkt, selbst am relativ schlechteren deutschen Aktienmarkt, immer noch sehr viel Sinn macht. Nasdaq hat in den letzten 40 Jahren eine Rendite von 15% pro Jahr gebracht. Und in den letzten 40 Jahren hatte die Nasdaq 7 negative Jahre. Dummerweise 3 hintereinander, 2000, 2001 und 2002. Das waren dann kumuliert irgendwie 70% oder irgendwie so. Ganz schlimm. Aber eine Rendite praktisch über die letzten 40 Jahre von 15%. Das muss erzählt werden. So, und wenn man das erzählt, dann kann man, wenn man noch, und das junge Generation fängt es aber an zu verstehen, wenn ich heute 22 bin und meinen ersten Job nach dem Bachelor habe, dann kann ich aber eine Aktienquote von 100% fahren. Und zwar sehr lange, 30 Jahre. Mhm.
Also ich bin so ein bisschen, ja okay, das ist ja, wird ja immer diskutiert. Also lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, weil das ist jetzt ja keine neue Erkenntnis mit dem Thema, wir brauchen Geld. Wir haben ja auch genug Ersparnisse. Wir wissen, dass die, dass Family Offices, das andere investieren in Venture Funds, die dann überwiegend in den USA sich beteiligen an Startups, nicht so sehr hier vor Ort. Nehmen wir mal an, wir würden morgen eine Initiative haben, wir investieren alle viel mehr in Startups. Es geht so ein bisschen zu einem bestimmten Punkt. Und ab einem bestimmten Punkt, dann ist diese Größe da. Und dann hast du das Thema eben, entweder Exit zur Börse wird nicht richtig funktionieren, beziehungsweise ist nicht so attraktiv wie USA, weil die Wertung höher ist. Oder aber der industrielle Käufer ist hier nicht da, weil die Unternehmen solche großen Investitionen nicht tätigen können, die deutschen Unternehmen. Das heißt, verschieben wir damit nur das Problem auf der Zeitachse, und dann wird später das Unternehmen verloren gehen.
Nee, ich glaube, wir haben die Möglichkeit, dass die Unternehmen, also es gibt kein Silver Bullet. Es gibt nicht eine Maßnahme, wenn wir die machen, dann zack, ist es gelöst. Es gibt ein Bündel von Maßnahmen. Und ein Bündel von Maßnahmen ist praktisch homogener europäischer Markt. Dann wachse ich ganz schnell, kann schnell groß werden. Ich brauche einen europäischen Kapitalmarkt, der vor dem Börsengang und auch nach dem Börsengang, kann man ja nochmal Geld aufnehmen, praktisch die Unternehmen finanziert und dann eben für einzelne Investoren Exit-Möglichkeiten bietet. Wir brauchen das Thema Mindset. Ja, wir brauchen den Willen, Nummer eins zu werden und diesen Willen auch durchzuhalten. Google und Facebook hatten beide Angebote, tatsächlich von Yahoo gekauft zu werden. Google irgendwie 2002 vom Börsengang und Facebook irgendwie 2006. Da waren die 2 Jahre alt.
Was spricht für Yahoo? Die haben zumindest gute Targets entdeckt.
Genau, haben es dann versemmelt. So, beide haben abgelehnt. Google hat abgelehnt, Facebook hat abgelehnt. So, Facebook war 2,5 Jahre alt, Mark Zuckerberg hat irgendwie 30%, lehnt 1 Milliarde ab, hätte 300 Millionen bekommen. Das schafft in Deutschland niemand. Ich auch nicht. Und was steckt dahinter? Vielleicht sind sie total doof und haben keine Ahnung und handeln höchstgradig irrational. Vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht haben sie die Vision und die Risikobereitschaft, sozusagen nochmal all in zu gehen und aus einer Milliarde 1.500 zu machen bei Facebook und bei Google irgendwie 4.000. So, und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen an der Stelle dann den unternehmerischen Mut zu sagen, nee, eine Milliarde meine ich. So, und was man dafür vielleicht braucht, weil Mark Zuckerberg hatte so eine Sperrminorität, also eine so Super Majority Share, wo er eben trotz seiner 30% das bestimmen konnte, gegen die Investoren, die nämlich verkauft hätten. Und dann hat er sich halt da durchgesetzt. Ja, vielleicht müssen wir als Investoren dann auch sagen, Gründer, weißt du was? Du hast recht.
Wobei, du hast ja mit StudiVZ gerade eben das Gegenbeispiel gebracht. Nicht alle Gründer entscheiden dann richtig. Die haben ja die haben extra verpasst. Die haben ja nicht dieses gute Angebot angenommen. Also insofern, man weiß natürlich hinterher immer erst, nicht?
Ja, genau. Und was wir dafür brauchen, ist eben, und da sind wir schon auf gutem Weg, wir brauchen eben das Ökosystem. Was Facebook und Google gemeinsam hatten, sie hatten einen sehr frühen Angel-Investor. Und wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Aber auch vielleicht durch die regionale Nähe hat Facebook gesehen, Google hat den Exit abgelehnt, hat 2004 einen Börsengang hingekriegt und wurde, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, wissen wir nicht so genau, das könnte man mal versuchen, richtig zu recherchieren, aber dann gesagt, gut, dann lehnen wir vielleicht den Börsengang auch ab. Diesen kleinen Unterschied aus dem Ökosystem heraus, der dann dazu geführt hat, dass sie eben am Ende den Mumm hatten, tatsächlich abzulehnen. Wenn Facebook verkauft hätte, gäbe es das heute nicht mehr.
So, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Zusammenfassung. Also die Bundesregierung hat die Start-up und Scale-up-Strategie vorgelegt, jetzt im Juli 2026. Relevant, nicht relevant? Wir gehen beide zu Frau Reiche und sagen, Frau Reiche, es ist ein sehr langes Dokument. Du kannst ja auch sagen, wir machen es simpel auf einen Zettel. Wir gehen hin und machen 5 Punkte für Frau Reiche. Was sind die 5 Punkte?
Genau, also da steht kein Unsinn drin. Also wenn man die Punkte durchgeht, dann denkt man, ja, das macht schon alles Sinn. Auf jeden Fall. Was ist es, was fehlt? Es fehlt überhaupt mal die Erkenntnis, dass das Thema, wir brauchen Weltmarktführer, das steht da nicht drin. Steht überhaupt nicht drin. Das Thema Börse steht maximal als Randnotiz drin. Es steht nicht drin, wir brauchen mehr Börsengänge, um große Unternehmen hervorzubringen. Ganz, ganz viele Punkte sind vage. Ja, wir beabsichtigen und wir wollen mal gucken, ob das nicht hinhaut und hier und da ein bisschen. Es wird mit der Schrotflinte auf die richtigen Themen geschossen. Was heißt es aber auch? Es ist letztlich zu wenig fokussiert. Man macht sich, und das ist natürlich verständlich im Kontext der Politik, man macht sich nicht angreifbar. So, womit würde ich mich angreifbar machen, wenn ich ganz klare Ziele mir setzen würde und die auch sehr fokussiert verfolgen würde? Es ist ein sehr gutes Dokument. Es fehlt der Anspruch, Nummer 1 zu werden. So, was wird dadurch passieren? Das Ökosystem wird weiter gestärkt werden. Das ist positiv. Das ist auch richtig. Was wird nicht passieren? Wir werden nicht das nächste Google hervorbringen. So, und das Thema, vielleicht mal letzter Punkt, der in dem Kontext so wichtig ist. Wir reden ganz viel über digitale Souveränität. So, uns fällt auf, Microsoft hat mindestens mal einen de facto Standard gesetzt. Ja, die großen amerikanischen Unternehmen dominieren viele Technologiebereiche, die Cloud und KI und die Smartphones und alles Mögliche. So, da kann man jetzt lange drüber hin und her lamentieren. Und wir sagen ja, wir brauchen da eigene Lösungen. Das wird, glaube ich, ganz schwer, gegen etablierte Standards sozusagen was Neues durchzusetzen. Was viel leichter wäre, in neuen Feldern, die noch gar nicht entstanden sind, da eine Nummer 1-Position einzunehmen. Und das fehlt in der Startup-Strategie, dass man sagt, wir wollen bei den Dingen, die jetzt dann irgendwann kommen werden, die kennen wir vielleicht noch gar nicht so genau, das ist halt, Innovation ist neu, da wollen wir Nummer 1 werden. Und das ist mein Petitum. Wir müssen es schaffen. Also mein PC ganz alt. Internet ein bisschen alt. Irgendwelche Betriebssysteme alt. Und jetzt aktuell neu KI. Und dann gibt's irgendwann in 5 Jahren wieder was Neues und in 10 Jahren wieder was Neues. Wir wissen nicht so ganz genau, was das ist. Und wir müssen sagen, da wollen wir Nummer 1 werden.
Wobei natürlich die Politik, ich habe natürlich ein Problem, wenn die Politik die Gewinner auswählen soll. Das ist das Problem,
gar nicht.
Das
wissen Sie ja nicht. Ja, überhaupt nicht. Ja, genau, also was man schon auch sagen kann, die ganze Startup-Förderung, also meine Meinung zur Förderung ist, wenn es nicht funktioniert, kann man es lassen. Wenn es funktioniert, muss man es
nicht.
Ja, muss man es lassen. Genau, die ganze Startup-Förderung, dann muss man, das funktioniert jetzt ganz viel, ganz sehr gut, dann ziehe ich mich zurück, nehme das Geld und engagiere mich bei neuen Betätigungsfeldern, wo ich auch wieder fördern muss. Das heißt, also was man schon auch sagen kann, ist sozusagen den Raum für die private Seite auch dadurch eröffnen, dass man sich an bestimmten Stellen, wo es eben funktioniert, nicht ganz abrupt und so, aber nach und nach auch wieder zurückzieht.
Alex, es war jetzt interessant, aber es war irgendwie ernüchternd, muss ich jetzt sagen.
Genau, es ist ernüchternd, weil ich nehme nochmal ein anderes Beispiel, der Wald. Wie es so ist mit Bäumen, die sterben, wie alles. Irgendwann sind die tot. Und wenn keine neuen Bäume nachwachsen, ist irgendwann kein Wald mehr da. Und wir haben alte Bäume, das ist ja das, was du in deinem Podcast hoch und runter deklinierst, die Autoindustrie, die Chemieindustrie, Maschinenbau und alles Mögliche. Die sterben. Jetzt kann man es vielleicht dann doch retten, so einen Baum, dass er dann doch nicht stirbt und noch länger lebt. Okay, sollte man machen, auf jeden Fall. Aber es ist halt vielleicht auch ganz normal, dass alte Bäume sterben, alte Unternehmen, alte Industrien. Und dann ist es entscheidend, dass neue nachwachsen. Und zwar nicht Gebüsch, sondern Bäume.
Und wir sind eine Art Baumschule. Wir pflanzen Bäume an, die wachsen, und wenn sie dann, man sieht, sie werden schön und gut, dann kommt der Käufer, buddelt sie aus, verpflanzt sie in die USA und dort werden sie richtig groß.
So ist es. Und verpflanzen, vielleicht nochmal wichtig, die Mitarbeiter und auch die Unternehmen bleiben regelmäßig in Deutschland. Was verpflanzt wird, ist der, ich sage immer, Innovationsimpuls. Ja, der nimmt den Innovationsimpuls auf und wird dann selber wettbewerbsfähiger. Beispiel: Tesla hat ein Unternehmen gekauft, induktives Laden. Und die ganze europäische Autoindustrie hat abgesagt. Tesla hat es gekauft. Das Unternehmen und das Kompetenzzentrum induktives Laden ist in Deutschland. So, das wird nicht wegverpflanzt und das Know-how entsteht auch in Deutschland. Da wird es den einen oder anderen geben, der dann von Tesla zu woanders hin wechselt und das Know-how sich sogar in Deutschland auch noch eher verbreitet. Was macht aber Tesla? Patente hoch und runter über induktives Laden. Super mega strategisch für autonomes Fahren, weil da keiner mit dem Stecker reinsteckt. Und Tesla hat natürlich sehr viel früher verstanden, wie strategisch die Ladeinfrastruktur ist. Ja, seit 2013 kann man hier Tesla Supercharger in Deutschland flächendeckend durch die Gegend fahren. Und die deutsche Autoindustrie hat es jetzt so langsam mal hingekriegt. Und wichtig, die Dinge wandern nicht unbedingt ab. Im Gegenteil, die wachsen und gedeihen in Deutschland. Aber der Innovationsimpuls, der strategische Impact beim Käufer, der ist beim Käufer.
Und das müssen wir ändern.
Das ist wirklich wichtig. So, der Heidegründer von uns gestartet, also ich so, also 2000, 2005. Was ist die Erfolgsstory? Wir können es ändern. Damals hat man gedacht, Venture Capital funktioniert nicht in Deutschland. Es macht gar keinen Sinn, das ganze Geld ist irgendwie sinnlos ausgegeben und da kommt eh gar nichts bei raus. Und das ist falsch. Ja, weil was man gesehen hat in den letzten 20 Jahren, dass man die Welt verändern kann. Die frühe Ausgründungs-, Gründungs-, frühe Finanzierungs-, auch die Wachstumswelt hat sich verändert. Und auch die Finanzierungswelt. Es gab letztes Jahr 50% mehr Finanzierungsrunden, über 100 Millionen, als im Jahr davor. So, also Riesenwachstum bei großen Finanzierungsrunden. Das hatten 100 Millionen Finanzierungsrunden, das ist neu. Wir hatten in den ersten 10 Jahren 3 Finanzierungsrunden über 10 Millionen und jetzt gibt es 18 Finanzierungsrunden in Deutschland über 100 Millionen. So, die Welt hat sich verändert und diese positive Energie, dieser Optimismus, den müssen wir applizieren auf die nächste Herausforderung und die ist eben große Unternehmen, echte Weltmarktführer hervorzubringen. Da bin ich optimistisch. Es ist ein bisschen schwierig, aber es ist sicher machbar.
Da würde ich sagen, frage ich jetzt gleich wieder zu. Ich sage, ich bin jetzt auch optimistisch. Alex, vielen Dank für die Tour de Ressort aus deiner Erfahrung in der ja, wie soll ich sagen, in der Startup-Szene Deutschlands. Danke im Namen Deutschlands für das, was du gemacht hast in den 20 Jahren da. Aber wir sehen natürlich, dass noch viel, viel zu tun ist. Und ich hoffe, dass da was passiert, was echt traurig ist, wenn es uns nicht gelingt, mehr junge Bäume nachwachsen zu lassen. Da bin ich ganz bei dir.
Ja, ich bin optimistisch und Daniel, danke auch für deine Arbeit, weil was du legst ja den Finger immer sehr,
sehr... Also das sagen wir Leute aber sehr selten, dass ich optimistisch sei, muss ich dazu sagen.
Also wir sind ja, also du sagst ja ein bisschen älter und so. Wir sind ja, ich bin jetzt 60 geworden und du bist ein bisschen älter.
Ich bin auch älter, genau. Ich bin
alter, ja, aber jetzt lass uns 40 Jahre zurückschauen. Wie hat sich die Welt verändert? Fast nur positiv. Nicht überall und nicht für jeden, aber ich sage immer zu 90%. Also positiv entwickelt. Die Waldsterben, die Bäume sind nicht tot und die Luft ist sauberer und Wohlstand ist gestiegen. Wie gesagt, nicht für jeden, aber für sehr, sehr viele. So. Und ich glaube, dieser Optimismus, der gibt uns, also der Optimismus aus der Vergangenheit gibt uns die Energie, dass es in den nächsten 40 Jahren auch wieder so ist. Dass wir, wenn jemand in 40 Jahren zurückschaut, wir wahrscheinlich nicht mehr sagen können, ja stimmt, 90% ist besser geworden. Und ja, wir haben in Deutschland eine starke Gründungs- und Venture-Finanzierungslandschaft hervorgebracht, die wir noch weiter stärken müssen. Aber wir müssen uns und wir werden uns dem nächsten Thema annehmen, erfolgreich Weltmarktführer hervorzubringen.
Das machen wir. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Interessant auf jeden Fall. Und wir schauen mal, vielleicht gibt es ja eine Gelegenheit, in der Zukunft wieder mal über neue Themen zu sprechen. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, gerne, Daniel. Danke.
Soweit Alex von Frankenberg. Er kennt die Gründerszene wie kaum andere in Deutschland. Und was er beschreibt, deckt sich mit dem, was die Value Gap Studie, die wir zitiert haben, messbar macht. Es ist kein Ideenproblem und kein Talentproblem. Es ist ein Skalierungsproblem, ein Kapitalproblem, ein Fragmentierungsproblem. Bevor ich zu meinen vier Schlussfolgerungen komme, ein letztes Zitat aus der Studie aus den USA. Diese beschreibt die Kapitalseite so.
An den Finanzmärkten sehen sich wachstumsstarke europäische Unternehmen mit höheren Kapitalkosten konfrontiert. Eigenkapital für die Spätphase ist knapp und Bankkredite können das für die Skalierung erforderliche Eigenkapital nicht ersetzen. Das Kreditangebot gleicht diesen Mangel nicht aus. Tatsächlich nehmen US-Unternehmen sogar mehr Fremdkapital auf. Zusammengenommen begrenzen diese Hemmnisse den Wert von Wachstum in Europa und die Wertlücke spiegelt diese Einschränkungen wider.
Übersetzt. Wachstumsstarke europäische Unternehmen haben höhere Kapitalkosten. Later-Stage-Eigenkapital ist knapp. Und Bankkredite können das Eigenkapital, das ein skalierendes Unternehmen braucht, nicht ersetzen. Bemerkenswerterweise verschulden sich amerikanische Unternehmen sogar stärker, nur eben als Ergänzung zum reichlich vorhandenen Eigenkapital, nicht als Notbehelf. In Kombination führt es dazu, dass es in Europa weitaus schwieriger ist zu wachsen. Und deshalb ist auch klar, was wir machen müssen in Deutschland, um wirklich einen Gründerboom auszulösen. Das erste wäre das Zielbild. Ich finde die Idee, 5 globale Technologieführer in 5 Schlüsselsektoren als Ziel zu formulieren, gut. Natürlich nicht als PR-Formel, sondern als Messgröße, an der sich Politik und Verwaltung messen müssen. Der Leiter des Startup-Zentrums RIC hatte es im Handelsblatt sauber formuliert. Ohne Wirkungsziele bleiben 150 Maßnahmen eine To-Do-Liste. Wir brauchen eben eine Mission, wir brauchen eben mehr Anspruch. Zweitens, wir brauchen ein Umkehrsignal in der Steuerpolitik. Wir brauchen nicht die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, sondern eine Senkung der Unternehmenssteuern. Lass uns doch mal radikal denken. Lass uns doch mal sagen, Gründer lassen wir 3 Jahre in Ruhe. Keine Körperversteuer, keine Gewerbesteuer, kein Verwendungsnachweis. Das ist nicht kompliziert, das ist billiger als jedes neue Förderprogramm. Aber es erfordert den Mut, Steuereinnahmen aufzuschieben, um Wertschöpfung zu ermöglichen. Genau das, was Ludwig Erhard mit seiner Entscheidung von 1948 vorexerziert hat. Drittens, wir brauchen endlich eine echte Regulierungspause. Wir brauchen nicht neue Programme, sondern die Streichung bestehender Vorschriften. Die DIHK-Umfrage ist da eindeutig. 73% der Unternehmer wollen Bürokratieabbau. 61% ein einfacheres Steuerrecht und 32% besseren Förderzugang. Die Regierung, namentlich Lars Klingbeil, konzentriert sich, wenn überhaupt, auf das Letztere ein bisschen. Sie beantwortet letztlich die Frage, die nicht prioritär ist. Viertens, wir brauchen einen Staat, der Start-ups aus dem Weg geht. Keine Fonds, kein Programm, kein Dialog. Bevor die kommunale Wirtschaftsförderung überhaupt mitbekommt, dass sich vor ihrer Haustür ein Unternehmen gegründet hat, sind oft schon Monate vergangen, in denen der Gründer auf die Steuernummer wartet und keine Rechnung schreiben darf. Das sollte ein moderner Verwaltungsstaat deutlich besser können. Das sind die Beispiele für das Ökosystem, für das Lars Klingbeil sehr wohl Verantwortung trägt. Ich denke, diese vier Hebel wären genau die richtigen Dinge, um eine echte Gründerzeit auszulösen. Das ist nicht kompliziert, es ist nicht teuer und es ist viel wirkungsvoller als jedes neue Förderprogramm. Sie erfordert nur eins, den politischen Mut, Kontrolle abzugeben. Genau das ist der Punkt, an dem die deutsche Debatte seit Jahren scheitert. Wir haben die Diagnose, wir reden seit Jahren von Bürokratieabbau. Und was machen wir? Wir schaffen immer mehr Bürokratie. Das ist das große Versagen im Ökosystem und da soll sich Politik an die Nase fassen. Soweit meine Überlegungen für heute. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war eine interessante Folge. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh oder am kommenden Sonntag zur neuen Ausgabe von BTO. Bis dann alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO